herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 4. Mai 2008. Es ist die sechste Predigt in der Reihe 40 Tage mit Gott. Das Thema lautet: Bewahre deinen Glauben im Auf und Ab des Alltags. Es spricht Pastor Stefan Kraft aus Berlin.
Schön bei euch zu sein. Liebe Grüße aus Berlin, unbekannterweise. Ich jedenfalls war noch nie in München, aber jetzt München und gleich euch, das ist, was kann da noch kommen, frage ich mich. Gut, also ein paar Sätze aus dem Wort Gottes, bevor ich euch ein paar Gedanken dazu sagen möchte. Und zwar lese ich aus Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Ich tue das nach der Luther-Übersetzung. Da heißt es: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Und nun kommt das, was er sagt. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld. Und hast um meines Namens willen die Last getragen. Und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Ein paar Gedanken zu der Vorbemerkung, bevor ich was zu dem Thema dieses Briefes sagen will. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Wer ist das? Die Theologen streiten sich trefflich darüber, was da gemeint ist. Manche überlegen, ob eventuell so ein Schutzengel für jede Gemeinde vor Gott steht. Das halte ich nicht für so ganz wahrscheinlich. Aufgrund der biblischen Engel Lehre und Informationen nicht und weil es keine große Logik hat, finde ich, dass einem himmlischen Wesen eine Botschaft für eine Gemeinde gegeben wird, dann aber umzukehren, die er wieder vermitteln muss. Ich halte es für naheliegender, dass mit diesem Engel tatsächlich der Leiter der Gemeinde gemeint ist, Angelos, der Bote, griechisch. Also das scheint mir nahe. Ich sage das alles deswegen, weil ich Folgendes überlege und als ich das gelesen habe, dieses Sendschreiben überlegt habe, wer leitet eigentlich die Gemeinde? Es ist immer viel leichter, wenn man woanders ist, mal über Leitung nachzudenken. Zu Hause lasse ich das immer andere machen. Nein, aber wenn man als Gast ist, kann man ja mal laut nachdenken, weil ich fahre wieder weg in ein paar Stunden. Und ihr könnt dann eurer Meinung wieder gewiss sein. Wer leitet die Gemeinde? Es gibt verschiedene Ideen dazu. Manche sagen, gut, das macht der Gemeindeadel. Das sind die, die immer schon da waren. Kann man machen. Manche Gemeinden werden geleitet von denen mit der höchsten Phonstärke in der Stimme. Kann man machen. Manche Gemeinden werden geleitet von Ängsten. Das ist mittelgut. Manche werden geleitet von ihren Sehnsüchten. Das finde ich auch mittelgut. In der Bibel gibt es keinerlei Leitervakuum im Volk Gottes. Es scheint ein Interesse Gottes zu sein, Leitung zu bestätigen. Es gibt im Alten und Neuen Testament keine Phase des Volkes Gottes, die gelingend war, wo die Leiterfrage offen war. Gibt es einfach nicht. Und die Bibel redet weder von Despotentum und Selbstherrlichkeit, aber auch nicht von einem Demokratismus, wenn es das Wort gäbe, sondern sie redet in der Regel davon, dass der Geist Gottes leiten möchte durch Menschen. Ich sage all das, weil ich mich frage, von wem gehen Impulse der Erneuerung in Gemeinde aus? Wir leben in einer Kirche, die Erneuerung braucht und sich partiell auch danach sehnt. Von wem gehen die aus? Ich bin ganz dagegen, dass man sagt, lass uns unseren Sehnsüchten folgen, es muss einfach alles schöner werden. Halte ich für nicht so klug. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn Gott Leiterschaft einsetzt, und das kann ich so unbefangen sagen, weil ich hier das nicht bin, ich glaube, dass es einen Segen dessen gibt, zu sagen, wir ringen darum, wir segnen unsere Leiterschaft, dass sie empfängt, was Gott sagen will. Nicht damit man alles eins zu eins umsetzt, sondern damit wir ernst nehmen, dass Gott sagt, ich habe Berufungen ausgesprochen. Und das meinte ich schon ganz ernst. Ich möchte gerne, dass ich durch die, die ich berufen habe, auch tun kann, was ich tun will. Ich möchte euch ermutigen, den Leitern den Rücken zu stärken. Ob das in Hauskreisen ist, ob das im Chor ist, ob das in der Lobpreisgruppe ist, ob das in der ganzen Gemeinde ist. Leiten ist relativ schwierig. Leitern geht es so wie Jogi Löw. Alle wissen es besser. Hinterher. Ich finde das relativ schwierig. Und ich möchte euch einfach Mut machen, anhand dieses kleinen Gedankens, dass dem Leiter der Gemeinde hier eine Botschaft für eine ganze Gemeinde gegeben ist, die viel Ermutigung enthält, aber auch einen Ruf zur Umkehr, den wahrscheinlich die Hälfte schon wieder nicht gerne hört. Ich möchte euch Mut machen, betet für eure Leiter. Nicht, weil die besser sind, sondern weil sie einfach einen Ruf Gottes haben, das zu tun. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr sie stark macht, dass ihr sie freisetzt in ihren Gaben. Dass ihr ihnen ermöglicht, im Glauben zu gehen. Die Gesegneten davon werdet ihr alle sein. Der Hauskreis ist gesegnet, der seinen Leiter freisetzt, in seinen Gaben zu gehen. Wie viel besser als eine Leitersituation, wo jeder Angst hat, den anderen bloß nicht hochkommen zu lassen. Was für eine unglückliche Situation. Im Berufsleben würden wir das auch unglücklich finden. Im Büro, zu Hause, in der Familie. Wenn einer den anderen vor allen Dingen klein hält, statt ihn freizusetzen. In welcher Ehe geht es gut, wo ein Partner den anderen klein hält? In welcher Kindererziehung geht es gut, wo man die Kinder klein hält? In welchem Beruf geht es gut, wo der Chef dich klein hält? Wie viel besser, wenn man dich freisetzt in deine Stärke hinein, dich unterstützt, in deiner Stärke zu gehen, dich trägt in deiner Schwäche, dich ausgleicht in deinem Mangel, dich fördert in dem, was du kannst, dich segnet in dem, was du sollst. Ich glaube, dass eine Gemeinde eine Welle von Segen empfängt, allein deswegen, wenn sie an dieser Stelle sagt, ja, das mache ich einfach mal. Das war die Vorrede. Ich möchte gerne zu dem Thema der Gemeinde hier in Ephesus was sagen. Diese Gemeinde in Ephesus scheint eine Gemeinde gewesen zu sein, in der Treue eine richtig große Rolle spielt. Die Gemeinde in Ephesus war richtig treu. In einer Zeit, in der das nicht so einfach war mit dem Treusein. Die Gemeinde in Ephesus lebte in einem Umfeld, wo sie ernsthaft gefährdet war, nach Leib und Leben auch gefährdet war, ihren Glauben nicht zu deutlich zu leben. Ephesus, eine Stadt, in der eigentlich die Frage, wer ist unser Gott, geklärt war, unter der Antwort, das ist die Diana der Epheser. Das ist eine Göttin, die da Spaß hatte. Aber das ist nicht Gott. Eine Gemeinde, die in so einem Umfeld lebt, die hat es nicht so ganz leicht. Da kommen viele Einladungen von außen auf die Gemeinde zu, nun mach's mal bitte nicht so extrem. Musst du deinen Glauben denn so offensiv leben? Meine Güte, sei mal ein bisschen entspannt. Du kannst doch für dich deinen Glauben leben, aber musst du so in die Stadt gehen mit deinem Glauben? Du kannst doch beten, mach doch deine Gottesdienste, aber musst du jetzt auf den Marktplatz gehen und sagen, nein, diese Diana der Epheser, das ist keine Göttin, muss das denn sein? Kannst du nicht für dich überzeugt sein? Die Gemeinde in Ephesus hat gesagt, nein, das kann ich nicht. Wir sind treu. Ich glaube, dass viele ältere Geschwister in vielen unserer Gemeinden sich unter dem Stichwort Treue total wiederfinden. Weil sie selber ganz viele Jahre treu waren. Durch Zeiten, wo es Wirren in der Gemeinde gab, vielleicht Wirren im privaten Leben gab, vielleicht da manche Ehekrisen hinter sich, Erziehungskrisen, Berufskrisen, Midlife-Krisen, keine Ahnung, Burnouts. Und in diesen Zeiten immer die Einladung, Mann, du machst das nicht so ganz ernst. kannst ja sonntags zum Gottesdienst gehen, aber jetzt übertreib nicht. Bau keinen Druck auf. Mach dir keinen Druck. Und man fühlte wie so ein Sog zur Mittelmäßigkeit. Ein Wegzug aus der Nähe Gottes. Und Menschen haben gesagt, nein, ich will widerstehen. Ich will treu sein. Ich glaube, viele ältere Menschen fühlen sich ganz getroffen, wenn man sie als treu beschreibt. Und in diesem Sendschreiben hier lobt Gott diese Treue. Treue und auch Leidensfähigkeit halte ich für eine Tugend des Heiligen Geistes. Und ich will gerne euch, die ihr euch darin wiederfindet, sagen, es ist wirklich fantastisch, dass es euch gibt. Eine Gemeinde kann nicht funktionieren ohne Treue. Das Reich Gottes funktioniert nicht ohne Treue. Warum? Weil wir einen treuen Gott haben. Treue ist sein Wesen. Und ihr, die ihr so gelebt habt, die ihr Kämpfe durchstanden habt, die ihr Einladung zur Mittelmäßigkeit widerstanden habt, das habt ihr gut gemacht. Ich möchte euch einfach mal loben. Das habt ihr gut gemacht. Das ist wirklich schön. Gott sieht das, dass ihr treu seid, und Gott freut sich über eure Treue. Das ist wirklich richtig gut. Nun hat die Gemeinde in Ephesus sicher noch mehr und existenziellere Kämpfe gehabt als wir. Ja, das wird so sein. Aber gekämpft wurde auch. Und diese Treue ist eine Freude in den Augen Gottes. Diese Treue, diese Beharrlichkeit, diese Standhaftigkeit war weit verbreitet in der Gemeinde in Ephesus. Nur in Ephesus ist man einer kleinen Gefährdung erlegen. Treue hat eine kleine Gefahr in sich. Wie übrigens jede sehr gute Eigenschaft, immer wenn man sie pervertiert, zu einer Gefahr wird. Die Gemeinde in Ephesus kannte diese Gefahr. Die Gefahr bestand darin, dass sie so treu bewahrt haben, was sie irgendwann mal im Glauben gelernt haben, dass nicht mal mehr Gott sie verändern konnte. Das ist schon komisch. Man ist so treu, so bedacht darauf, alles zu bewahren, was ich einmal gelernt habe, die Formen, die man gefunden hat, als Gemeinde einmal einzumauern. Das muss doch auch mal Ruhe sein im Karton. Es muss doch auch mal eine Ordnung sein. Es muss doch eine Verlässlichkeit sein in der Lehre, in meinem Denken über den Vater, in meinem Denken über den Sohn Jesus, in meinem Denken über den Heiligen Geist. Ich möchte mich mal nicht mehr verändern müssen. Und manche deuten das vielleicht als Treue. Die Gemeinde in Ephesus funktionierte so. Sie bewahrte, was ihr anvertraut worden war. Und sie bewahrte es so sehr und igelte sich so sehr ein in ihrem Denken, dass nicht mal mehr Gott, der gesagt hat, ich will euch weiterbringen, noch an das Herz dieser Gemeinde kam. Merkwürdig. Das, was fantastisch ist, nämlich Treue, wurde pervertiert und wurde zu einem Gefängnis für diese Gemeinde. Wie komisch. Gott sieht die Treue und lobt sie. Er sagt, ich sehe das doch, ich sehe deine Mühe, ich sehe deine Arbeit, ich sehe deine Treue, ich sehe deinen Dienst. Gut so. Nur eines einziges, das ist problematisch, wenn du in deiner Treue erfrierst. Und die Gemeinde in Ephesus kannte genau diese Gefahr. Die waren treu, die waren wirklich treu. Aber sie sind erfroren in ihrer Treue. Und Gott, der gesagt hat zur Gemeinde, ich rufe dich in meine Nähe, ich rufe dich in eine Existenz meiner Gnade hinein, voller Dynamik. Nicht mal mehr der konnte diese missverstandene Treue aufbrechen. Und so kam es dazu, dass die Gemeinde ganz treu etwas bewahrte, was eigentlich gar kein Leben mehr hatte. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Und die Gemeinde versuchte treu zu sein in etwas, was eigentlich schon nicht mehr dem Vater entsprach. Jesus, dem Herrn, dem Heiligen Geist, dem dreieinigen Gott. Ich tippe mal, dass wir diese Gefahr auch kennen. Als EMK kennen wir sie. Als Christenheit in diesem Land kennen wir sie. Eine Form von Vergesslichkeit. Nicht böse gemeint, eine Form von Vergesslichkeit. Man erwirbt etwas, wenn man 20, 30, 40 ist, und dann meint man, das war so schön in dieser Zeit, ich muss es weiter tradieren. Ich muss es bewahren. Ich muss darauf achten, dass das nicht mehr jetzt nochmal verändert wird, weil das doch so gut war, weil ich mich eingerichtet habe auf diesem Weg. Aber die Dynamik, diese Dynamis, diese Kraft, dieses Leben, was eigentlich mal diese Gemeinde in Ephesus ausgemacht hat, was am Anfang diese Gemeinde mal faszinierend hat sein lassen, dass sie ein Ort war, wo Gott stattfindet, wo es nicht nur Informationen über Gott gibt, sondern wo sich das Evangelium ereignet unter den Leuten. Das war nicht mehr der Fall. Merkwürdig. Und da sind wir relativ nah bei dem, was viele Gemeinden in unserem Land, und ich tippe in München, auch kennen, in Berlin jedenfalls. Es gibt 1000 Orte, wo man über Gott informiert. Es gibt zu viele Kirchen in diesem Land, wo das Evangelium degeneriert ist zu einer Information über das Heil. Nur eins ist dann schwierig, das Heil zu erleben. Eine Information über die Liebe Gottes, nur die Liebe Gottes verändert nichts. Eine Information über Barmherzigkeit, nur die Barmherzigkeit findet nicht mehr statt unter den Geschwistern. Aber das Evangelium, Paulus sagt es im Römerbrief, 1. Kapitel, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Nicht eine Lehre über Gott, eine Kraft Gottes, die Menschen rettet, die sie selig macht, die sie verändert, die Leben einfüllt in Menschen. Eine Kraft Gottes. Und wenn das Evangelium aufhört, Kraft Gottes zu sein, dann ist es gar kein Evangelium mehr. Versteht ihr, wenn ihr im Büro sitzt, wenn ihr in Sorgen umkämpft seid, wenn eure Ehe umkämpft ist, wenn eure Kinder nicht mehr so wollen wie ihr und ihr nicht mehr so wie eure Kinder, dass ich das denke, und wenn eure Gesundheit nachlässt, wenn die Spannungen steigen und man sagt, ja, also Gott hat dich lieb, aber das berührt dich nicht, das ist kein Evangelium. Ein Evangelium muss das Herz berühren. Das ist doch das Gute an der Nachricht des Neuen Testamentes. Es gibt Gott, der dich berührt. Es gibt einen Gott, der sitzt nicht im Himmel und sagt, pass mal auf, ich sag dir mal kurz, wie dein Leben gelebt werden muss. Ich gebe mal ein paar Regeln kurz durch. Sondern er kommt und wäscht dir die Füße. Er kommt und dient dir. Er kommt und umarmt dich. Er kommt und rettet dich. Er kommt und füllt sich in dich hinein. Aus einem einzigen Grund. Weil er dich fantastisch liebt. Weil er Lust hat darauf, dass dein Leben durchdrungen ist von seiner Liebe. Weil er Lust darauf hat, dass Leben gelingt in seiner Gegenwart. Weil er Lust darauf hat, zu sehen, wie du erhoben wirst und dein Leben von seiner Herrlichkeit durchdrungen wird. Paulus schreibt das, ich glaube im Korintherbrief, dass der Dienst am neuen Bund, dieses Leben in der Nachfolge, Herrlichkeit hat. Das ist doch mal ein Satz. Nachfolge Jesu hat Herrlichkeit. Die ist nicht nur richtig, die hat eine Schönheit. Eine Schönheit Gottes. Keine Frage, es gibt manche Dinge, die knabbern ganz mächtig an dieser Herrlichkeit. Und das sind die Dinge, die den Alltag so mühsam machen. Ich nenne mal so ein paar Gegner für das Leben in der Nachfolge. Zum Beispiel, sehr modern, die Geschäftigkeit. Das Dumme an diesem Gegner ist, dass kein Mensch, kein fleißiger Deutscher, ihn als Gegner empfindet. Gegenteil, die ist fantastisch. Und der Ausweis der Geschäftigkeit ist der Herzinfarkt mit 44. Das ist ganz merkwürdig. Es gibt Menschen, die sind stolz darauf, dass sie schon mal krank waren aufgrund von zu viel Arbeit. Ganz merkwürdiger Stolz. Und wenn man sagt, Mensch, ich habe wieder 70 Stunden gearbeitet, sagen, kein Mensch sagt, naja, du bist ja selber schuld. Sondern alle sagen, oh ja, du bist wirklich ganz wichtig. Das ist ganz toll. Der Preis, den man dafür zahlt, kann sein, dass man gerade seine Ehe verliert. Kann sein, dass man gerade seine Kinder verliert. Kann sein, dass man seine Liebe zu Jesus verliert. Was für ein Preis. Was für ein immens hoher Preis. Mit der Geschäftigkeit geht das Zweite einher. Ein Gegner des Lebens in der Nachfolge kann so ein Prioritätensalat sein. Wirklich schwierig, finde ich, sind Dinge, die alle gleich wichtig sind. Und mich machen in der Regel Menschen nervös, für die alles gleich wichtig ist. Das ist als Pastor immer, ich weiß nicht, ob es bei euch, wahrscheinlich seid ihr alle viel besser als wir, nehme ich an, weil bei uns läuft das folgendermaßen nach dem Gottesdienst. So, der dauert 1,75 Stunden ungefähr. 11:45 hört er auf, ich verabschiede die Leute Und bis um 12:45 sage ich Tschüss und höre ungefähr von 35, 40 Personen alle 2 Minuten ein neuer, was ihm gerade am wichtigsten ist in seinem Leben und was ich doch bitte tun sollte jetzt. Ich gehe am Ende nach Hause mit so einem Kopf wie eine Melone und frage mich, Herr, wie machst du das, dass du nicht nervös wirst? Ich finde das wirklich schwierig. Das Problem daran ist, wenn wir nicht entscheiden können, was wirklich wichtig ist und alles gleich wichtig ist, verzetteln wir uns maßlos. Das muss mir jemand vormachen. Wie er in einer Stunde es schafft, viel zu beten, viel zu arbeiten, viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen, viel Bibel zu lesen, sich viel fortzubilden und sich noch zu entspannen. Du musst dich schon mal entscheiden. Prioritätensetzung ist nicht ganz unkompliziert in einer Zeit, die uns einlädt, alles gleichzeitig zu machen. Ist ein Gegner des Glaubens. Ein nächster Gegner des Glaubens, finde ich, auf einer ganz anderen Ebene, sind Ängste und Verwundungen. Ich spreche mal aus dem Nähkästchen der Seelsorge. Der Glaube vieler Christen wird weit mehr von ihren Ängsten und Wunden geprägt als von der Heiligen Schrift. Ist so. Fragt die Seelsorger unter euch, es ist so. Wie viele Menschen irgendwann Wunden erleben, weiß ich nicht, dass ihre Ehe kaputt geht. Und es ist ein Riesenknacks in der Frage der Beziehungsfähigkeit, der eigenen Wertschätzung. Wer mal verlassen worden ist, der fühlt sich nicht gut. Oder Menschen, die ein Bild von sich haben, voller Stärke. Und dann kommt plötzlich mit 38 eine Diagnose von Leukämie oder was auch immer. Selbst wenn die Person wieder gesund wird. Tiefste Verunsicherung in ihrem Leben. Oder am allernettesten in Gemeinden, wenn man sich gegenseitig irgendwann vor 5 Jahren mal die Birne eingehauen hat, in aller Freundschaft. Und sich nie versöhnt hat. Und man gesagt hat, ah, das geht doch so, ich komme drüber hinweg, geht mir gut, alles klar. Und das Grundwasser des Herzens wird immer bitterer. So, und auf so eine Situation kommt dann jemand und sagt, empfange doch mal die Freundlichkeit Gottes neu. Und du sagst, ja, schönen Dank. Wie denn? Und dann liest du, dass Gott sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und du sagst, ja, das habe ich schon 200 Mal gemacht, die kamen immer wieder zurück. Und am Ende wird deine Wunde dein Lehrer. Was Gott tut und was er nicht tut. Das ist ganz unklug. Darf ich euch ganz doll ermutigen, wenn ihr etwas davon entdeckt, an euch oder euren Freunden, dass ihr alles dafür tut, dass Genesung in euer oder ihr Leben fließt, dass Liebe fließt. Und ein letzter Gegner des Alltagsglaubens ist ganz schlicht und ergreifend, wenn ich mein Herz verschenke an andere Dinge außer Jesus. Ich bin so ein kleiner Radikalinski, ich gebe es ja zu. Ich denke ernsthaft, dass man keine anderen Prioritäten als Lebensziel haben sollte, außer Jesus nachzufolgen. Ich finde das ganz beeindruckend, wenn irgendjemand Karriere macht. Das ist schön, gönne ich wirklich jedem. Und das muss ich auch nicht ausschließen, versteht mich recht. Ein Freund von mir, der hat eine Riesenfirma gerade gekauft, der ist überzeugter Christ. Der schreibt schwarze Zahlen und sagt das seinen Kollegen als einziger in der Branche, weil er mehr betet als sie. Sagt er den Heiden, finde ich gut. Also ich habe da keine Probleme mit. Mir geht es nur darum, dass man das klar kriegt, dass ich mein Herz nur einmal verschenken kann. Stell dir vor, du gehst zu deiner Frau und sagst, ey, natürlich liebe ich dich. Naja, gut, und sie, und sie, und sie. Diese Liebeserklärung kommt nicht gut, versucht's mal. Weil danach kann man die Sache mit der Versöhnung üben. Also, nein, es ist ganz einfach, das funktioniert so nicht. Und wir haben einen Vater im Himmel, der nicht sagt, folgt mir nach und macht ansonsten, was ihr wollt, aber ihr braucht noch nicht unbedingt nachfolgen, das heißt vielleicht schon, ach nein, ich weiß nicht, er macht, was ihr wollt. Das ist nicht die Botschaft Gottes. Die Botschaft Gottes ist, Gerd hat es gelesen, ich will, dass du mich liebst von ganzem Herzen, ungeteilt, mit aller Kraft, mit aller Seele, Mit allem, was du hast. Liebe Gott. Das Ergebnis wird sein, dass dein Leben in den Segenstrom Gottes geht. Warum? Weil Gott es will, weil er dich lieb hat. Das ist schon alles. Aber ein Gott, der völlig vernarrt ist in uns. Eine irre Vorstellung. Ein Gott, der dich sieht und sagt, ich habe nur darauf gewartet heute Morgen, dass du aufwachst, weil ich möchte mit dir Zeit verbringen. Eine irre Vorstellung. So, und diese Gemeinde in Ephesus, die kriegt nun den freundlichen Ruf, kehr mal um zur ersten Liebe. Naja, gut, das ist ein bisschen schwierig. Man kann viel dafür tun, dass man schnell einschläft. Man kann relativ wenig dafür tun, dass man schnell aufwacht. Was muss man denn geistlich tun, um zu empfangen? Hier im Text steht, man soll umkehren, Buße tun, den Sinn ändern, die Richtung ändern, eine Korrektur zulassen. Wir haben als Christen eine merkwürdige Angewohnheit. Wir finden Dinge wie Umkehr lästig, ganz unangenehm. Also wenn andere umkehren, die gesündigt haben, finden das immer alle toll. Kennt ihr das auch? Alle sind auch dafür, dass die Gemeinde generell Sünde bekennt. Finde ich ganz, ganz toll. Bis zu dem Tag, wo man sagt, und jetzt du. Dann sagt man, also was fällt dir eigentlich ein? Wir haben einen Gott, der Sünde vergibt. Ist das nicht mal eine gute Nachricht? Wenn du Dinge richtig verbockt hast. Richtig verbockt. Dann hast du einen Vater, der sagt, und ich vergebe dir das. Ich nehme dich nicht an, wenn du recht gut bist. Ich nehme dich an, weil du so bist, wie du bist. Weil du meine Versöhnung brauchst. Und ich schenke sie dir. Weil du meine Liebe brauchst. Und ich schenke sie dir. Weil du einen barmherzigen Freund brauchst. Und das bin ich für dich. Darum ruft Gott zur Umkehr, mit sehr ernsten Worten. Wenn du nicht umkehrst, stoße ich den Leuchter von seiner Stelle. Also werde ich dich außer Dienst nehmen. Das ist eine heftige Botschaft. Warum so ernst, Herr? Geht das nicht auch charmanter, netter? Und Gott sagt, nein, das geht nicht charmanter. Es geht mir darum, dass es jeder versteht. Die Hinwendung zu mir, die Rückkehr in diese erste Leidenschaft für meinen Gott und Retter, für meinen Freund und Herrn. Diese Rückkehr in eine Liebesbeziehung ist wichtiger als alles andere. Ich will, dass es jeder versteht. Darum so ernst. Aber die Verheißung ist auch ernst. Wer umkehrt, wer sich neu ausstreckt nach dieser ersten Liebe, dem will ich geben vom Baum des Lebens. Wahnsinn. Der soll erleben, wie meine Kraft in sein Leben fließt. Der soll erleben, wie ich Wiederherstellung beginne in seinem Leben. Der soll erleben, wie ich ihn trage, wo alle Kraft versagt. Der soll erleben, wie ich in zerrüttete Beziehungen mit Veränderung des Herzens hineingehe. Der soll erleben, dass ich die Kranken berühre. Und heile. Der soll erleben, wie dein Leben in meine Normalität zurückkommt. Es geht nicht um die Sehnsucht nach irgendeiner spinösen Größe. Es geht um eine Rückkehr in die Normalität Gottes. Eine Rückkehr in das Herz des Vaters. Ein Heraustreten aus dem Hamsterrad von allen Notwendigkeiten und Gewohnheiten und Verwundungen und Zwängen, stopp. Und mein Herz wieder hin zu dem einen, der es rettet, der es neu berührt, der mich tröstet wie niemand sonst, der mich erhebt wie niemand sonst, der mich neu mit seinem Feuer erfüllt. Wie niemand sonst. Ich würde euch gerne gewinnen, zurück zu dieser ersten Liebe. Zurück in das Herz dieses fantastischen Vaters. Zurück in die Nähe unseres Freundes Jesus. Einfach zurück in die Fülle unseres Herrn. Ich lade euch ein, einen Augenblick darüber nachzudenken. Darf ich euch bitten, spielt mal ein Lied. Ihr müsst alle nicht mitsingen. Einfach ein Lied der Hingabe. Betet doch mal darüber. Fragt doch mal den Herrn, ob er es euch gönnt, so zurück in seine Freundschaft. Ist das okay? Ich möchte keinen überfordern, überfahren. Aber es wäre so schade. Es wäre so schade, wenn Leben gelebt wird, ohne so viel Gnade Gottes zu kennen. So viel Neuanfang. So viel, darf ich das sagen, Zärtlichkeit deines Vaters, eines heiligen Gottes, der dich liebt wie niemand sonst.
Atmet auf.